Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
3 Monate ist es heute her, dass Wladimir Putin die russische Armee offen gegen die ganze Ukraine in den Krieg geschickt hat. Seit 3 Monaten sterben tausende Zivilisten, tausende Soldaten. Wie viele genau, das werden wir höchstwahrscheinlich nie wissen. Die russische Armee konzentriert ihre Angriffe mittlerweile auf den Osten des Landes. Die Ukraine befürchtet, dass es dort verstärkte russische Offensiven geben wird. Der ukrainische Präsident fordert heute mehr Waffen aus dem Westen. Und aus Russland heißt es auch heute, wir werden unsere Ziele erreichen, auch wenn das dauert. Es wirkt, als sei dieser Krieg nach 3 Monaten festgefahren. Wir wollen wissen, was das für die Zukunft bedeutet. Dafür haben wir Gwendolin Sasse bei uns. Sie ist die wissenschaftliche Direktorin des Zentrums für Osteuropa und internationale Studien. Hallo, Frau Sasse.
Hallo.
Wann und wie ist ein Ende in Sicht?
Ja, es ist kein Ende dieses Krieges in Sicht. Was wir sehen, ist, dass sich zunehmend ein Stellungs- und Abnutzungskrieg im Osten der Ukraine konzentriert und wir sind an keinem Punkt angekommen, an dem der Kreml, also Wladimir Putin, wirklich politischen Willen zu Verhandlungen zeigen würde. Und wir sehen auf keiner Seite auch das wirkliche Anerkennen einer Pattsituation. Dazu würde nämlich gehören, dass beide Seiten anerkennen, man muss jetzt verhandeln. Dabei kommt es vor allem auf diesen politischen Willen im Kreml an und den gibt es bisher nicht. Das heißt, dieser Krieg wird noch lange weitergehen, denke ich. Wir sprechen auf jeden Fall von Monaten.
Wir werden alle Ziele erreichen, heißt es heute vom russischen Verteidigungsminister. Und eine große Frage ist ja seit 3 Monaten, was ist eigentlich das russische Ziel?
Das gehört genau zur russischen Taktik dazu. Die Kriegsziele sind ja seit Beginn dieses Krieges in sehr nebulöse Begriffe gefasst worden. Entnazifizierung hieß es da, Entmilitarisierung. Das heißt, diese Art von Rhetorik kann man flexibel anpassen und darum geht es auch. Das heißt, während am Anfang der Fokus eindeutig darauf lag, die Regierung in Kiew abzusetzen und Städte, also die Hauptstadt Kiew, aber auch Kharkiv unter Druck zu setzen, als das nicht so geklappt hat, wie sich das Wladimir Putin vorgestellt hat und auch Probleme, insbesondere auch in der Logistik der russischen Armee deutlich wurden, hat man umgestellt. Und jetzt in der zweiten Phase dieses Krieges geht es insbesondere um den Südosten. Es geht um einen Landkorridor von der Krim bis in den Südosten der Ukraine über Mariupol, wo ja gerade die im Azovstal verbliebenen Soldaten der ukrainischen Armee und Bataillone sich ergeben mussten, abtransportiert wurden, zu Kriegsgefangenen wurden. Das heißt, es geht jetzt in einer weiteren Phase insbesondere um diese Kontrolle des momentan nicht von Kiew kontrollierten Gebiets im Südosten der Ukraine. Und man hat auch am 9. Mai in dieser großen Rede wieder von Wladimir Putin gesehen, dass er durch diese Kontinuität, die er im gesellschaftlichen, politischen Diskurs in Russland immer wieder in den Mittelpunkt rückt. Es geht hier darum, die Nazis, also aus dem Zweiten Weltkrieg, auch heute noch weiter vertreiben zu wollen. Das heißt, ein ganz großes, vages Kriegsziel. Und man kann eigentlich in der russischen Rhetorik alles neu als Ziel und dann auch alles neu als Sieg definieren.
Und inwieweit ist das nach wie vor auch weiterhin in der russischen Bevölkerung verankert? Sie haben den 9. Mai schon erwähnt, die Rede Putins dort, wo er ja gesagt hat, die historische Aufgabe Russlands ist es, gegen Nazis zu kämpfen. Wir haben das im Zweiten Weltkrieg getan. Dann hat er behauptet wieder, dass er eben auch das jetzt in der Ukraine tut. Nach 3 Monaten, wie viel Unterstützung hat er in Russland?
Ganz genau können wir das nicht sagen. Umfragen legen nahe, dass Wladimir Putin und auch dieser Krieg eine große Unterstützung in der Bevölkerung hat. Da geht es immer wieder um Werte über 80 und 90%. Aber zu solchen Fragen und in einem so repressiven und autoritären Kontext, der voll von staatlicher Propaganda geprägt ist, sagen diese eigentlichen Zahlen nur begrenzt etwas. Aber wir können davon ausgehen, dass ein Großteil der Bevölkerung gar nicht das richtige Kriegsgeschehen erfassen kann. Man muss sich, es ist nicht unmöglich, aber man muss sich anstrengen, um über andere Quellen im Internet wirklich Informationen über das Kriegsgeschehen zu erhalten. Das heißt, ein Großteil der Bevölkerung weiß gar nicht genau um das Geschehen und die, die es wissen, mögen es auch zum Teil ausblenden. Also wir können davon ausgehen, dass vor dem Hintergrund vieler Jahre von staatlicher Propaganda es wirklich eine Unterstützung für diese sogenannte Spezialoperation gibt und dass es also die Stimmung noch nicht gekippt ist, was auch daran liegt, dass die Nachrichten über wirklich Gefallene im Krieg und Verwundete bisher in der Bevölkerung nicht ganz ankommen.
Und die europäischen und amerikanischen Sanktionen, welche Wirkung haben die dort bisher?
Sie beginnen eine Wirkung zu entfalten. Allerdings sind bei Sanktionen die Zeithorizonte andere als jetzt die im wirklichen Kriegsgeschehen. Das heißt, sie werden vor allem in den nächsten Monaten und Jahren greifen und die russische Wirtschaft stark schwächen. Allerdings ist es bei der Bevölkerung und auch bei den politischen und wirtschaftlichen Eliten im Moment noch nicht so angekommen, dass es wirklich das Kalkül im Kreml verändern würde.
Auf der anderen Seite die Ukraine, die sich seit 3 Monaten wehrt, unter anderem auch natürlich mit den westlichen Waffenlieferungen. Was ist Ihr Eindruck? Wie ist der Zustand der ukrainischen Streitkräfte nach 3 Monaten Krieg?
Ja, sie halten sich ja sehr viel besser, als man das in Russland und auch in weiten Teilen des Westens, muss man sagen, ehrlicherweise vermutet hat. Allerdings hängen sie weiterhin sehr stark von westlicher Unterstützung, also von Waffenlieferungen ab. Und gerade in diesem Stellungskrieg im Donbass, im Osten der Ukraine, wird viel davon abhängen, ob die Ukraine weitere Artillerie und auch Panzer, das sind die Dinge, die sie am meisten braucht für diese Art der Kriegsführung, erhalten wird.
Das heißt, es ist eine Frage, wer länger durchhält.
Ja, und vor allem auch die Frage dahinter, wie lange der Westen, westliche Länder durchhalten mit ihrer Unterstützung für die Ukraine und die ukrainische Armee. Je länger der Krieg dauert, erhöhen sich zum einen die Kosten für Russland und es wird vielleicht schwieriger, auch die Nachrichten von diesem oder aus diesem Krieg zu Hause zu verheimlichen. Aber je länger es dauert, umso stärker wird auch der Druck und man zeichnet sich ja schon in Ansätzen mitunter ab, wie wir bei den Diskussionen über das Ölembargo sehen, ob wirklich die Einigkeit im Westen, die Ukraine weiter zu unterstützen, insbesondere auch militärisch zu unterstützen, ob da weiter genug Rückhalt im Westen da sein wird.
Der ungarische Regierungschef Viktor Orban, der blockiert bisher dieses geplante EU-Ölembargo gegen Russland. Trotzdem, Sie haben es ja auch gerade angesprochen, die Kosten für Russland, auch für die russische Regierung, werden ja auch mit jedem Tag höher. Werden dadurch auch die Gefahren für eine weitere Eskalation höher?
Ja, das werden sie. Also es zeichnet sich im Moment nicht ab, dass sich Wladimir Putins Kriegskalkül ändern wird. Das heißt, je schwieriger sich die Lage für Russland auch in diesem Stellungskrieg gestalten mag, umso möglicher ist es, dass es auch zu einer weiteren Eskalation kommt.
Und das heißt auch für die Menschen in der Ukraine, wir haben das ja in den letzten Wochen auch gesehen, nachdem Kiew nicht mehr beschossen worden ist, da ist ja zum Teil tatsächlich ein in Anführungsstrichen normales Leben zurückgekommen. Cafés hatten wieder offen, Menschen konnten sich teilweise wieder auf den Straßen bewegen. Das heißt für die Ukrainer, ein Leben im Kriegszustand, das ist ihre Normalität für die kommenden Wochen, Monate, Jahre?
So versucht man sich damit zu arrangieren und natürlich durch ein bisschen gelebte Normalität, wenn man sie so nennen kann, will man auch symbolisieren und symbolisiert man ja auch ganz stark, dass man auf keinen Fall aufgibt, dass man auch die Zivilgesellschaft sehr stark damit beschäftigt ist, schon Strukturen, auch Infrastruktur wieder aufzubauen. Das heißt, man setzt sowohl auf gesellschaftlicher Ebene als auch auf militärischer Ebene alles in diesen Krieg gegen Russland, um ihn aus der ukrainischen Perspektive zu gewinnen, obwohl dieses, was es genau heißt, zu gewinnen und wie weit auch russische Geländegewinne wieder rückgängig gemacht werden können, natürlich eine sehr offene Frage sind.
Das heißt, Waffenstillstand oder sogar Frieden, das sind Begriffe, von denen wir gerade überhaupt nicht denken müssen.
Nein, denn in den ersten Kriegstagen, wenn wir uns daran zurückerinnern, hat die Ukraine sofort Verhandlungen zugestimmt und sie sind sogar die ukrainischen Verhandlungsdelegationen nach Belarus, was ja auf keinen Fall neutrales Territorium ist, dorthin gefahren, um dort zu verhandeln. Später wurde per Telefon, per Video und auch in der Türkei verhandelt. Und der ukrainische Präsident Zelensky, die ukrainische Verhandlungsdelegation, hat in der Tat wichtige Punkte für eine Verhandlung auf den Tisch gelegt. Da geht es um für die Ukraine ja sehr weitreichende Dinge, wie zum Beispiel eine Neutralität, die allerdings über Sicherheitsgarantien abgesichert werden sollte. Es ging darum, dass man hinter die russischen Geländegewinne vor den 24. Februar zurückgehen will. Da sprach man also nicht direkt die schon länger von Russland besetzten Gebiete im Donbass an und auch die Krim wollte man aufschieben. Allerdings hat das Kriegsgeschehen und die Kriegsdynamik, insbesondere die Kriegsverbrechen, seitdem den ukrainischen Verhandlungswillen eigentlich erst einmal ausgeräumt. Das heißt, auch wenn auch von russischer Seite immer mal wieder gesagt wird, man sei für Verhandlungen bereit, diese Bereitschaft gibt es nicht. Und auch auf der ukrainischen Seite ist sie verständlicherweise sehr gering geworden.
Gwendoline Sasse hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Sie ist die wissenschaftliche Direktorin des Zentrums für Osteuropa und internationale Studien. Wir haben über die Situation in der Ukraine gesprochen, 3 Monate nachdem Russlands Wladimir Putin entschieden hat, das Land großflächig anzugreifen. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.